Herzlich willkommen zum OT3D-Werkstatt-Podcast, deinem Insider-Podcast, wenn es um die digitale Revolution in der Orthopädie-Werkstatt geht. Entdecke, wie innovative Technologien, wie zum Beispiel der 3D-Druck, deine Arbeitsprozesse im Sanitätshaus oder der Orthopädie-Werkstatt verändern und welche Chancen sich daraus für dich ergeben. In jeder Episode bieten wir praxisnahe Einblicke, Experteninterviews und wertvolle Tipps, um dein Unternehmen auf die nächste digitale Stufe zu bringen. Egal, ob du Geschäftsführer, Orthopädietechniker oder technikbegeistert bist, hier erfährst du alles, was du über die Zukunft der Orthopädietechnik wissen musst. Eine Produktion von druckerfachmann.de. Hallo und herzlich willkommen in der OT3D-Werkstatt. Ich bin Dominik Heinz und heute nehmen wir euch mit auf die Reise durch die Welt der 3D-Scanner. Also wenn du gerade überlegst, einen 3D-Scanner für deine Orthopädie-Werkstatt zu kaufen, aber dir ein bisschen unsicher bist, naja, worauf sollte ich denn achten, was ist gut, was ist schlecht, sollte ich nur das nehmen, was alle anderen nutzen oder gibt es vielleicht doch nochmal eine andere Lösung, dann bist du heute genau richtig und gemeinsam mit meinem Co-Host Dennis Opierka freue ich mich, dass wir heute mal die wichtigsten Rahmenparameter und wichtigsten Fragen rund um das Thema 3D-Scanning beantworten können. Hi Dennis, guten Morgen, sei gegrüßt. Wie geht's dir?
Ja, guten Morgen. Ja, mir geht's ganz gut und ich freue mich schon sehr, dass wir dieses super spannende Thema heute mal in einer Podcast-Folge etwas tiefer besprechen, als wir ja in einigen Podcast-Folgen vorher schon mal ganz grob nur angerissen haben. Und wenn man sich ja mal den gesamten Prozess anschaut, dann ist das Scanning ja der erste Schritt, wenn man den traditionellen Prozess digital umgestalten möchte. Und es gibt so viele Optionen da draußen, aber auch einige Stolpersteine, die man kennen sollte. Und heute versuchen wir etwas Klarheit in die ganze Thematik zu bringen.
Na Mensch, das passt auf jeden Fall und ich freue mich schon auf das gesamte Thema, weil gerade das 3D-Scanning ist ja wirklich die größte Krux in der digitalen Prozesskette, erstmal einen guten Scan hinzubekommen, um dann halt die Weiterverarbeitung zu machen. Also lass uns doch einfach mal direkt durchstarten. Und Dennis, du hast hier bestimmt wieder ein paar Notizen vorher gemacht, wie immer. Und in welche Hauptkategorien kannst du denn die 3D-Scanner bezogen natürlich auf die Orthopädie einteilen oder in den medizinischen Kontext ein bisschen einteilen?
Ja, genau, so ein paar Stichpunkte habe ich mir schon gemacht, aber ich würde sagen, dass ich da schon ein alter Fuchs bin, was das 3D-Scanning angeht. Ich glaube, ich habe 2016 angefangen zu scannen. Und aber du sagst ja auch, in Bezug auf Gesundheitsbranche, auf Orthopädietechnik, glaube ich, können wir vier Kategorien aufteilen. Angefangen mit dem Handscanner. Das bedeutet, dass man das Scansystem in die Hand nimmt. Das ist dann ideal für schnelle, flexible Anwendungen. Zum Beispiel, wenn man direkt am Patienten scannen möchte oder wenn man Modelle, Hilfsmittel einscannen möchte. Dann gibt es ja noch den Fußscanner. Der ist in der OST sehr weit verbreitet. Der ist perfekt für die Vermessung von Füßen gedacht, woraus man dann wiederum Einlagen oder insgesamt für die gesamte Schuhversorgung dann generieren kann, das, was dann da rauskommt. Dann gibt es im Sanitätshaussektor, im Sanitätshausumfeld ja noch einen Scanner, womit dann oder den man benötigt für die Kompressionsstromversorgung. Hier sind spezialisierte Lösungen gefragt, die dann exakt die Beinvermessung vornehmen. Und etwas größer gedacht nochmal, vielleicht kennen das einige von euch, also ich hatte vor kurzem die Erfahrung gemacht, als ich beim Zahnarzt war, beziehungsweise beim Kieferorthopäden, der hatte für meine Schiene dann auch meinen Mundraum gescannt. Also es gibt dann auch Oralscanner für den Mundraum oder CT-Scandaten für invasive Einsätze.
Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Übersicht, Dennis. Und ich sag mal, wenn wir noch was vergessen haben, dann lieber Zuhörer, schreibt uns bitte einfach mal eine Nachricht, wenn wir da noch mal was vergessen haben. Aber das ist so schon von unserer Wahrnehmung her erstmal die vier Hauptkategorien, wo man das halt klassifizieren kann. Und natürlich gibt's noch viele, viele andere Arten, wie zum Beispiel auch, wenn ich so in Richtung Maschinenbau zum Beispiel oder Produktion schaue, da kenne ich das halt auch von dem einen oder anderen Kunden, dass er zum Beispiel auch automatisierte, hochpräzise Scanlösungen für zum Beispiel das Qualitätsmanagement eingesetzt wird, dass man zum Beispiel die STL-Datei, also die Konstruktionsdatei, vergleicht mit dem Druckergebnis, um dann automatisiert zu prüfen, wo hat man eine entsprechende Toleranzabweichung zum Beispiel. Und das ist dann halt eher so ein Thema halt für Produktionsumfelder, aber jetzt nicht direkt jetzt hier für den OT-Einsatz, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich wollte mal so ein bisschen am Rande mal nochmal erzählen, weil es gibt ja wirklich eine große Auswahl von verschiedenen Scan-Möglichkeiten. Und für uns ist natürlich jetzt wichtig, von wegen, dass wir eben nicht vergessen dürfen, dass der Scanner eben für die OT-Werkstatt passen sollte. Und nicht jeder Scanner ist halt dafür natürlich geeignet, ne, Dennis?
Richtig, richtig, ja. Also die Anforderungen sind extrem unterschiedlich.
Ja, also wir merken es ja auch immer wieder, ne? Also wenn wir aber die erste große Frage natürlich erstmal mitstellen sollten, was soll denn eigentlich gescannt werden? Ne? Also das ist ja wirklich so, was man immer erstmal beantworten sollte und wo man sich selber klar werden sollte, was soll eigentlich gescannt werden?
Genau, also das ist auch die erste Frage, die man sich stellen sollte, finde ich zumindest. Das ist sozusagen der Kernpunkt. Möchtest du Patienten oder Hilfsmittel bzw. Gipsmodelle scannen? Jede Anwendung hat nämlich ihre eigenen Anforderungen.
Ja, das sehe ich genauso. Also die Leute, die haben halt meistens so einen Scanner und merken dann vielleicht auch nochmal, Mensch, das ist gar nicht für den Zweck geeignet, den ich halt habe. Oder er wird halt nicht so häufig verwendet. Dann könnte es zumindest ein Kriterium sein, dass man vielleicht gar nicht so, dass nicht ganz so ganz klar ist, was soll denn wirklich gescannt werden? Und das ist halt schon nochmal eine Herausforderung, die es halt zu klären gibt. Ganz zuerst zu sagen, von wegen, was soll denn überhaupt gescannt werden?
Genau, also deshalb aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung aus der Praxis, aber auch aus den ganzen Gesprächen, die ich schon geführt habe, seitdem ich bei Druckerfachmann bin, würde ich das als erste wichtigste Frage stellen. Die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich der Einsatzort. Willst du den Scanner mobil einsetzen, etwa bei Hausbesuchen, in Schulen, Einrichtungen, Krankenhäuser oder mache ich viele OP-Versorgungen? Dann ist es nämlich besser, ein leichtes, akkubetriebenes Modell zu holen. Das gleiche gilt beispielsweise für den Einsatz in der Werkstatt. Wenn ihr viele Modelle oder Hilfsmittel scannen möchtet, ist meiner Meinung nach hier auch ein kabelloser Scanner besser als ein stationärer Scanner. Wenn allerdings die Patienten überwiegend zu euch in die Firma kommen, macht ein stationärer Scanner mehr Sinn, meiner Meinung, da ein stationärer Scanner nochmal andere Vorteile hat als ein akkubetriebener Scanner. Wenn diese Frage auch beantwortet ist, stellt sich jetzt so die Frage, was vielleicht die Geschäftsführer oder was denen mehr so im Kopf rumschwebt. Und die dritte Frage sollte lauten, wie viel Budget habe ich überhaupt zur Verfügung, um einen Scanner zu kaufen? Und so aktuell vor einiger Zeit oder vor ein paar Wochen war ja die Formnext, da konnte man sich ja wieder sehr gut erkundigen und gute Scansysteme starten ja schon bei 1.000 Euro und bezogen auf den OT-Bereich geht es ja hoch bis circa 15.000 Euro. In dieser Preisspanne bekommt man objektiv betrachtet schon sehr gute Scanner. Aber es nutzt einem kein Scanner für 15.000 Euro, der für den stationären Einsatz gedacht ist, wo ich zusätzlich auch noch einen PC brauche, wenn ich meine Scans immer im Außendienst mache oder viel in OPs bin, um Post-OP-Versorgung zu machen. Oder wenn ich nur Gipse abscannen möchte, reicht auch ein akkubetriebener Scanner mit einer sehr guten Auflösung allerdings. Da sollte man schon drauf achten und keine Kompromisse eingehen. Es ist ja wirklich ärgerlich, wenn ich ein perfekt passendes Modell habe, aber durch das Scannen an sich mit einem einfachen, nicht so gut auflösenden Scanner es dann zur Maßabweichung kommt. Ja. Punkt 4 und 5, also die vierte Frage und fünfte Frage, das könnte man vielleicht zusammenstellen. Und wenn ich dann erstmal weiß, was und wo ich überwiegend scannen möchte und weiß, wie viel Geld ich bereit bin, dafür auszugeben, sollte man einen Punkt oder paar kleine Punkte nicht außer Acht lassen zum Handling bzw. Benutzerfreundlichkeit und wie schnell und einfach kommt der Scan überhaupt in meine Modelliersoftware. Meiner Meinung nach sind das auch wichtige Punkte. Wie ich den Scanner bediene, kann ich den in einer Hand festhalten oder brauche ich beide Hände? Wie ist die Haptik des Scanners, also von der Oberfläche? Wie gut liegt er in der Hand? Wie ist das Gewicht? Wie ist die Schwerpunktverteilung? Wie dick oder wie dünn ist der Scanner? Und so weiter und so fort. Ja, also da können dann nochmal so viele kleine Punkte mit reinspielen, was die Kaufentscheidung dann von einer Scanlösung angeht.
Ja, das klingt doch meistens ein bisschen banal, ne? Aber gerade so dieser ergonomische Aspekt im Handling so, und die Robustheit natürlich der Hardware sind halt wirklich wichtige Faktoren, ob man den Scanner bedient oder ob man ihn halt nicht bedient, ne? Weil niemand will am Tagesende irgendwie so einen unhandlichen Klotz bei der Arbeit haben oder dass die Konnektivität nicht richtig funktioniert oder dass man dann erstmal irgendwelche Aufbauten machen muss, wenn man dann irgendwie beim Patienten zu Hause ist, um dann dort irgendwie mal schnell eine Aufnahme zu machen. Und da sollte man halt wirklich mal abwägen. Auch natürlich die Thematik her, müssen die Systeme auch skalierbar sein. Also skalierbar im Sinne von, brauche ich halt eine höhere Anzahl von Scan-Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast, für den Außendienst, dass man halt sagt von wegen, man stattet halt mehr der Kollegen, die halt im Außendienst sind, damit aus. Und im Hintergrund passiert dann sozusagen die Magie mit der Modellierung und so weiter und so weiter. Und wie viele Schritte müssen dann noch gemacht werden von der Scan-Datei bis hin dann eben in die Modellierung, bis hin, dass man wirklich dann den Druck starten kann oder die Druckvorbereitung starten kann.
Ja, und das, was ich gerade zum Schluss gesagt habe, das hat auch nichts mit dem Preis zu tun. Jeder hat ja auch ein eigenes Empfinden oder eigene Anforderung an einen Scanner, was jetzt wirklich das Handling angeht. Also wie verhält der Scanner sich in der Hand? Und ich glaube, wir beide haben schon so viele Scanner in der Hand gehabt und da kann ich jetzt nicht sagen, dass ein preiswerterer Scanner schlechter in der Hand liegt als ein hochpreisiger Scanner. Also das ist wirklich individuell zu betrachten und das hat erstmal nichts mit dem Preis zu tun, wie gut der Scanner in der Hand liegt und wie gut kann ich damit umgehen.
Ja, ja. Ne, das stimmt. Also die Bedienung ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also einfach die Art und Weise, ne, wie man den dann bedient, also wie der Benutzer dann wirklich das in der Hand hält, sehe ich genauso. Ne? Und wie einfach ist denn überhaupt der 3D-Scanner zu bedienen? Ne? Das ist halt eine wirklich wesentliche Frage. Das stimmt. Ja,
ja. Ja. Also das sehe ich auch immer. Scanner, die technisch top sind, aber eine Bedienungsanleitung brauchen, wo man ehrlich gesagt ja dann auch keine Lust hat, sich das dicke Buch durchzulesen, das kann ja dann schon ein Showstopper sein. Also achtet darauf, dass der Scanner intuitiv bedienbar ist, besonders wenn mehrere Personen im Team damit arbeiten sollen. Ja, man soll ja auch nicht die Augen verdrehen, wenn man weiß, okay, gleich muss ich wieder scannen, aber das funktioniert nicht so. Ich habe schon wieder vergessen, welche Knöpfe ich auf dem Display vielleicht drücken soll. Und dann findet man immer irgendwelche Vorwände, Einwände, Ausreden, das nicht zu machen.
Ja, und so haben wir zumindest erstmal die 5 allerwichtigsten Punkte zum Thema 3D-Scanning erstmal beantwortet. Und ich weiß auch ganz genau von wegen, dass du, Dennis, du hast eine sehr detaillierte Checkliste ja auch zusammengestellt, wo dann auch die unterschiedlichen 3D-Scan-Hersteller, die auch marktüblich sind, sage ich jetzt mal, für die OT-Branche und auch welche, die vielleicht nicht ganz so marktüblich sind, einfach mal gegenübergestellt, um dann auch in den Einzelgesprächen mit den OT-Betrieben mal durchzugehen und mal zu gucken von wegen, was braucht denn der Betrieb, wie ist er aufgestellt, was soll das Ziel des Ganzen sein, um daraus dann schon mal eine Vorentscheidung zu treffen. Das wäre jetzt die richtige Lösung oder eine Empfehlung, eine Kaufempfehlung, die man da machen kann, die man da aussprechen kann. Und wie gesagt, hier auch nochmal meine Appellierung, spricht einfach mal mit Dennis und vereinbart mal einen Termin, wenn das Thema für euch wichtig ist. Und aber Dennis, es gibt ja bestimmt auch nochmal immer wieder noch weitere Fragen oder gibt es quasi Themen rund um das Thema 3D-Scanning, die du halt immer wieder hörst, ne? Hast du da noch etwas für Zuhörer, so als kleinen Bonus?
Ja, du sprichst es an, also so 2 Punkte kommen schon recht häufig vor, die man mir die man mich jetzt fragt, zum Beispiel bezüglich eines Farbscanners. Brauche ich zwingend einen Farbscanner? Aus meiner Praxis kann ich sagen, also ich habe nie mit der Farbscan-Funktion gearbeitet. Mhm. Ja. Also oft reicht ein Graustufenscanner aus, es sei denn, du möchtest unbedingt Farbtexturen erfassen. Ich in meiner Praxis habe das dann immer ein bisschen anders gemacht, wenn es darum geht, man macht sich vielleicht farbige Anzeichnungen auf der nackten Haut, möchte das dann oder scannt das und möchte diese Anzeichnung dann später digital dann auch sehen. Und da gibt es dann auch noch andere Tricks, die ich dann vielleicht mal sagen kann, wer Interesse hat, der kann mich ja mal kontaktieren und dann können wir uns dazu ja mal austauschen. Also dafür brauchte ich jetzt nie die Farbfunktion der ganzen Scansysteme. Mhm. Wobei auch da muss man ja schon sagen, ich hatte das gerade gesagt, vor einiger Zeit war ja die Formnext und so wie ich das mitbekommen habe, so die gängigsten Hersteller mit den gängigsten Scanlösungen, da ist ja Farbscan ja schon Standard, dass man das zuschalten kann oder wenn man Farbscan nicht haben möchte, kann man den ja ausschalten. Farbscan, also wenn man Farbe scannt, hat das den Nachteil, in Anführungsstrichen Nachteil, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht, die ganzen Daten zu verarbeiten, weil die Datensätze erstmal größer sind und man braucht mehr Performance. Ja. Aber wie gesagt, ich bin ja seit 8, 9 Jahren sehr gut ohne Farbscan-Funktion ausgekommen. Ja, und dann, was ich auch noch ganz häufig gefragt werde bezüglich der Auflösung. Na, ich meine, auch da, glaube ich, ist es so, wenn man drei andere Experten fragt, dann bekommt man 4 unterschiedliche Aussagen. Das ist ja so der Klassiker. Ja, in Vorbereitung des Podcasts habe ich natürlich jetzt auch noch mal aktuell geguckt nach gängigsten Scannern von bekannten Herstellern. Und die geben halt an, dass die Standardauflösung 0,1 Millimeter ist, ja. Und das reicht für die OT zu 90-95% ja auf jeden Fall aus, ja. Mhm. Und es gibt ja auch eine bekannte oder eine verbreitete Scan-Lösung in der OT-Branche. Die hat schon eine wesentlich schlechtere Auflösung. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich diese Scanlösung nehmen würde, um direkt am Patienten zu scannen. Das wäre dann eher so eine Scanlösung, die ich nehmen würde, wenn es dann ja in den Reha-Sonderbau geht, wenn ich eine passende Sitzschale abscannen möchte, beziehungsweise Sitzeinheit und Rückeneinheit. Ja, da kann ich ja noch ein bisschen mehr Maßtoleranzen verkraften. Mhm. Ja. Also ich glaube, da muss man nicht päpstlicher sein als der Papst, sagt man ja auch so schön, ob das jetzt eine Auflösung von 0,025 mm ist oder 0,1, das spielt am Ende des Tages dann auch keine Rolle, was die Passform der Orthese angeht.
Ja, und am Tagesende, wie wir es ja schon gesagt hatten, wichtig ist, dass die Handhabung des Scansystems gut funktioniert, dass man einfach damit... Ja. Und schnell scannen kann, dass der Patient jetzt nicht stundenlang irgendwie sitzen muss und dann muss man das 7. Mal dann irgendwie den Scan wieder starten, weil das dann nicht richtig funktioniert hatte und dass die Daten dann relativ einfach und ordentlich mit wenig Klicks zumindest in die Modellierungssoftware halt reingeht oder in den entsprechenden Prozess. Und ja, also ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss erstmal gebracht zum Thema 3D-Scanning. Für diejenigen, die sich jetzt nochmal ein bisschen tiefergehende Informationen verhofft haben, dadurch, dass es halt ein Podcast ist, das ist halt wirklich nochmal mit großen Ausrufezeichen, ist es natürlich schwierig, wenn wir technisch noch tiefer ins Detail reingehen. Das Ganze würden wir dann halt entsprechend in einem 1-zu-1-Gespräch oder auch in einem Schulungskonzept natürlich machen. Das ist logisch, wenn man wirklich praktisch die Scansysteme auch in der Hand hält und sich das mit Dennis zusammen anguckt und dann nochmal wirklich individuell bewertet. Aber wir haben uns extra dagegen entschieden, jetzt hier in dem Audioformat noch tiefer, ganz, ganz tief sozusagen reinzugehen, ob das jetzt ein Struktursensor ist oder. Na, das haben wir jetzt quasi absichtlich extra ein bisschen von der oberen Flughöhe gemacht, damit ihr gedanklich auch nicht irgendwie dann weg seid, ne, wenn ihr da zuhört oder sagt, ah, nee, ich schalte jetzt weiter. Deshalb seht uns das auf jeden Fall mal nach. Und hier die Appellierung, wie gesagt, mit Dennis einen Termin zu machen. Und ganz wichtig, die 5 Fragen, die du dir vor dem Kauf halt vorher schon geklärt haben solltest, ne? Was soll gescannt werden? Wo soll der Scanner genutzt werden? Was ist mein geplantes Budget? Und wie einfach ist die Bedienung des Scanners? Wie schnell und einfach kommt der Scanner in meine Modellierungssoftware? Also diese 5 Fragen, die solltet ihr vorab klären, dann zielgerichtet prüfen, welche Lösung für euch am besten passt oder von uns mit unterstützen lassen, damit ihr da eine gute Auswahl auch treffen könnt und dann halt umsetzen. Und denkt daran eben, kein Scanner ist perfekt für alles. Das ist nämlich auch so ein bisschen so ein Irrglaube. Aber mit der richtigen Vorbereitung findest du genau den für deine Anforderungen passenden Scanner. Ja, in den Shownotes. Ja, Dennis, du hast noch was?
Also, was mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen ist, was schon wichtig ist, nochmal zu erwähnen, natürlich gibt es auch andere Fachhändler oder man kann ja die Scanner sofort beim Hersteller kaufen, bestellen, wie auch immer. Und man kann ja auch Scanner, weil es ja eine Hardware ist, sehr gut anhand der technischen Daten miteinander vergleichen. Aber ich glaube, der große Vorteil von uns, von Druckerfachmann, ist wirklich meine Expertise und meine Erfahrung mit unterschiedlichen Scansystemen, die ich jetzt schon über die Jahre wirklich in der Praxis am Patienten gescannt habe. Ja, ich komme aus der Praxis, wo ich schon überall gescannt habe. Das war im OP, im Krankenhaus, im SBZ, in der Einrichtung, in der Schule, bei Eltern zu Hause, wo es eng war, immer andere Lichtverhältnisse. Dann waren es mal Patienten, die gut mitgemacht haben, die stillgehalten haben. Dann waren es natürlich auch Patienten, die Epilepsie hatten. Dann war es Patienten, die nur am Rumschreien waren, nur am Treten waren. Ja, und ich glaube, das unterscheidet uns von Druckerfachmann nochmal, was die Beratung angeht für eine Scanlösung, weil ich wirklich aus meiner Erfahrung sprechen kann und wir nicht nur einfach ein Produkt XY stumm verkaufen wollen.
Ja, nee, ist nochmal ein guter Hinweis auf jeden Fall. Dafür bist du auch da, ne, gerade bezogen auf das ganze Thema OT. Und genau, macht mit Dennis einen Termin, ist der einfachste Weg. So ein Erstgespräch ist immer kostenfrei. Na, da an der Stelle nochmal der Hinweis. Also scheut euch nicht, ne, den Kontakt mit uns aufzunehmen. Und ich würde sagen, dass wir die Türen unserer OT-Werkstatt dann für heute zumachen werden. Und in den Shownotes findet ihr natürlich wieder weitere Informationen zu der Folge, hilfreiche Links. Und schreibt uns bitte eine Bewertung oder ein Feedback natürlich. Feedback sind immer wichtig, dass wir da auch nochmal neue Inhalte generieren können, anhand von denen, was ihr gerade halt für wichtige Themen habt, bezogen auf dieses gesamte Thema. Und wenn ihr entsprechend mal was Haptisches in den Händen haben wollt, nochmal die klare Empfehlung mit unserem Praxisleitfaden 3D-Druck in der Orthopädietechnik. Das ist quasi ein Muss für jeden, der starten möchte in der OT-Werkstatt, der wirklich eine digitale Werkbank bei sich umsetzen will. Und wer auf LinkedIn aktiv ist, kann sich da auch mit uns verknüpfen. Und wir haben auch eine geschlossene Gruppe, eine 3D-Druck in der Orthopädietechnik, Anwender aus Deutschland. Und dort kommt gerne in die Gruppe, diskutiert. Da gibt es auch immer wieder tolle Impulse, auch von Dennis. Auch die Videos, die wir immer wieder hier ansprechen, die der Dennis produziert, werden primär dort auch veröffentlicht. Wir sind jetzt auch gerade dabei, bei YouTube noch mal ein bisschen aktiver zu werden, aber wirklich nur ganz ein bisschen, muss man sagen, weil die Zeit ist natürlich auch immer sehr begrenzt. Aber wir probieren euch auf jeden Fall da auf verschiedensten Kanälen abzuholen. Genau, damit halt wirklich die Mission 2030, ne, dass halt jedes Sanitätshaus in Deutschland die Chance bekommen hat, eben eine digitale Werkbank bei sich umzusetzen, dass wir da entsprechend unterstützen. Und in dem Sinne machen wir einen Haken heute dran und setzt jetzt um. Ne, das ist ganz, ganz wichtig und ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war's für heute in der OT3D-Werkstatt. Ich hoffe, du konntest heute einige spannende Einblicke mitnehmen und fühlst dich motiviert, die Digitalisierung in deiner Werkstatt voranzutreiben. Dieser Podcast wird bereitgestellt von druckerfachmann.de.